Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Aufnahme von Glücksmomenten ist heute unser Thema. Und ich, Marina, und mein Gesprächspartner Ulrich, den ich eigentlich ordentlich vorstellen sollte, was ich nicht wirklich kann, weil wir uns fast nicht kennen. Das ist uns unser zweiten Treffen. Wir haben uns auf dem Weg von der Leipziger Buchmesse kennengelernt.
Also Blablacar Mitfahrgelegenheit, genau.
Und das war ein Glücksmoment mit vielen Überraschungen.
Genau, zweimal laden zwischendurch und Kaffee trinken. Genau.
Und dann haben wir verstanden, es gibt viele mögliche Themen für ein Glücksinterview. Und haben schon versucht, unterwegs Aufnahmen zu machen, die nicht wirklich gut geworden sind.
Ja, inhaltlich schon. War so viel rangeräuchert, da war es ein wenig schwierig.
Ja, und dann haben wir uns gedacht, wir treffen uns wieder und sprechen.
Und machen ein ordentliches Interview.
Genau.
Richtig ordentlich, ohne Lachen, ohne Quatsch, ganz seriös.
Ja, das wird schwierig. Ob das glücklich klingt, das weiß ich auch
nicht. Das wird nichts.
Also ich muss sagen, ich war als erstes sehr überrascht natürlich von deinem Erscheinungsbild. Also man sieht nicht jeden Tag einen Tesla-Fahrer, der barfuß aus dem Auto aussteigt.
Das stimmt, das ist immer wieder Verblüffung. So nach dem Motto, wenn man dann die Gesichter verfolgt, so aufs Auto gucken, auf die Füße gucken, auf den Fahrer gucken, aufs Auto auf die Füße gucken und dann siehst du immer die Denkblase aufsteigen. Auf das Auto hat es gelangt für Tsunami.
Ja, und nach dem ersten positiven Schock habe ich mir gedacht, als Körpertherapeutin unter anderem weiß ich sehr zu schätzen, wenn jemand in einem normalen Leben im Alltag gut auf eigene Füße achtet und den Füßen so viel Aufmerksamkeit schenkt, dass die Füße einfach den Boden spüren können. Und das passiert ja so selten. Also wurde ich schon einmal
neugierig. Das können viele Leute tatsächlich nicht nachvollziehen. Wenn man zum Beispiel, jetzt ist ja schön warm, und wenn man jetzt in die Stadt gehen würde,
plus 17, ja, jetzt gerade draußen,
und man genießt den noch warmen Asphalt, oder man nach einem Regen läuft man durch die Stadt und man merkt dann das warme Wasser aufsteigen, oder läuft, joggt morgens durch eine nasse Wiese. Viele Leute können gar nicht nachvollziehen, was das für Glücksmomente hervorruft, weil das einfach irre viel auslöst. Ich kann ja gar nicht erklären, aber das ist so.
Ja, dann möchte ich vielleicht gleich hier nachhaken und so eine Glückspause einbauen. Wenn du jetzt wirklich nachdenkst, was war dein glücklichstes Empfinden, was du dank deinen nackten Füßen gehabt hast? Was war das überraschendste oder unerwartetste Gefühl, was du durch deine nackten Füße durchlaufen, durch vielleicht Berührung mit besonderen Elementen gehabt hast?
Das kann ich gar nicht so auf einen Moment runterbrechen. Aber es ist immer schon schier seligmachend, morgens durch eine feuchte Wiese in den Sonnenaufgang zu laufen.
Schier seligmachend.
Ja, oder
was ich notiere mir.
Ultimativ cool ist, morgens sehr früh, wenn ich irgendwo am Strand bin, in der Wasserlinie zu laufen. Also gerade da, wo das Wasser wegläuft oder wieder herkommt. Und dann so platsch, platsch, platsch im Wasser zu laufen. Die Wellen kommen und gehen wieder und da ist ja der Sand noch ganz hart und man lässt dann so Fußspuren, also der ist dann nicht ganz so hart und nicht so heiß und nicht so weich, sondern in der Wasserlinie laufen. Das ist, und dann Sonnenaufgang oder Untergang haben, das ist, also keine Ahnung, kann man nicht mehr erklären. Ist einfach nur gut.
Also ich bin gerade fast weggedriftet in diesem Fußgefühl.
Ja.
Wie ist das praktisch drei Elemente gleichzeitig? Das ist das Wasser auf deinen Füßen, mhm. Das ist diesen ersten festen Boden.
Der Sand, der so ein bisschen knirscht.
Mhm. Genau, und dann wird es weich und du spürst für deinen Fuß in diese erstmal feste Sandplatte reingeht und die Eindrücke hinterlässt und dann platscht das Wasser weg und dann kommt wieder zurück. Was für eine Sinfonie.
Genau, und dann hast du noch Möwen, die schreien und das Wellenrauschen. Und wenn du dann noch einen, jetzt könnte ich ein paar Bilder vom Handy rausnehmen, also das finde ich immer mega ultimativ. Deswegen heißt ja auch zum Beispiel das eine Workshop-Format, was ich habe, was auch jetzt in 2 Wochen wieder in St. Peter-Ording stattfindet. Das heißt wirklich mit dem Untertitel »Lieber barfuß am Strand« als Anzug im Hamsterrad. Da ja. Haben wir 14 Teilnehmer für. Und was machen wir? Morgens barfuß am Strand langjoggen. Und abends barfuß in den Sonnenuntergang laufen. Und zwischendurch eben gehen die zum Thema Glücksmomente, das sind alles Unternehmer,
ja, das
die fragen sich dann, wofür bin ich eigentlich hier? Und zwar nicht in dem Seminar, sondern wofür stehe ich eigentlich morgens auf?
Auf dem Leben.
Genau.
Im Leben. Und da wollte ich nur ganz kurz für unsere Zuhörer sagen, wir sprechen über Glücksmomente. Mhm. Und zwar mit einem Unternehmensberater. Mhm. Und das war meine zweite große Überraschung, dass dieser leichtfüßige Kerl, der mich da mit BlaBlaCar aufgesucht hat und mitgenommen hat, ist ein Unternehmensberater, der vor kurzem sein erstes Buch rausgebracht hat, wie du mir erzählt hast. Und das Buch heißt
Die Ein-Tage-Woche. Wirklich,
die Ein-Tage-Woche.
Genau, die Ein-Tage-Woche. Mit dem Untertitel Wirklich erfolgreiche Unternehmer haben Zeit.
Um barfuß am Strand zu laufen.
Zum Beispiel, genau.
Zum Beispiel in diesem Seminar bei Peter Ording. Und wie kommt das dazu, dass du praktisch dein Buch oder deine Arbeitsphilosophie, wenn ich dich richtig verstehe, eigentlich um Glücksmomente und Genussmomente aufbaust? Verstehe ich richtig, dass es einer der wichtigsten Begriffe ist, also dieses Genuss,
Lebensqualität, Genuss, Lebensqualität. Ja, wie man es auch mal nennen mögen.
Ah. Und wie kamst du dazu?
Also, wahrscheinlich ist es ein Gendefekt. Oder eine Sozialisierung. Also das eine oder andere hat mir mein Vater mit auf den Weg gegeben. Und eines der Dinge, die ich sehr wertvoll finde, ist sein Thema Faulheit denkt scharf. Oder lieber mit einem faulen Intelligenten als mit einem fleißigen Dummen zusammenschaffen. Das sind so zwei Elemente, die mich in meinem Berufsleben sehr geprägt haben oder unternehmerisch. Und ich denke mir immer, wenn man doch das Ergebnis leichter hinkriegt, warum muss ich mich denn unnötig viel anstrengen? Und deswegen kommen dann so Überlegungen, wie kriege ich das denn leichter, fluffiger, smarter hin, als einfach nur tump viel wegarbeiten? Und das ist so der eine Aspekt. Und der andere, der damit zusammenfiel, ist, irgendwann, da war ich so 14, 15, habe ich angefangen, durch die Welt zu trampen. Rucksack packen, an die Straße stehen.
14, 15?
Ja, da war ich noch ziemlich jung, genau. Ist schon länger her. Und da zu erleben, wie das ist, wenn man an der Straße steht und mitgenommen wird, den die Leute einen einladen, zum Kaffee, zum Übernachten, noch an die Raststätte bringen, statt im Regen irgendwie auf der Landstraße abzuladen, wie hilfsbereit Leute sind, wenn man in entferntere Gegenden kommt, selbst im tiefsten im Kurdistan irgendwie, man kann kein Wort Kurdisch, aber der eine Kumpel, der mit unterwegs war, der hat massivstes Magen-Darm-Problem gehabt und dann ist man 3-4 Tage in einem kurdischen Dorf, bei Leuten schläft er auf dem Teppich, wird voll verpflegt. Die wollen außer einem vernünftigen Danke nichts haben und sind extrem hilfsbereit. Und das haben wir, ich weiß nicht, über viele Jahre, also bis meinem Mitte 20 hatte ich, glaube ich, 50 Länder schon durchreist, durchtrennt, durchritten, durchwandert. Und was man unterwegs immer feststellt, ist, mit wie wenig Leute auskommen, wie gastfreundschaftlich die sind. Je weniger die haben, desto gastfreundschaftlicher werden die. Mhm. Wie viel Hilfsbereitschaft man, egal wo, weltweit, auch völlig ohne Sprache. In Tibet konnte ich auch kein Wort. Und wir haben irre, ich keine Ahnung, so tolle Momente. Man schenkt den Menschen ein Bild vom Dalai Lama und die küssen einem schön die Füße. Verneigen sich ganz tief, sinken ehrfürchtig vor diesem Bild zusammen, nehmen das, gucken das an, halten sich das an die Stirn, verbeugen sich mehrfach, weil man denen eine Kopie vom Dalai Lama Bild geschenkt hat. Und dann darf man die im Gegenzug auch fotografieren und die stehen dann da und posieren in ihrer buddhistischen Tracht. Und da hast du so viele zum Beispiel Glücksmomente, wo es so einzelne Momente, wo man sagt, ey, das ist doch nur geil, oder? Aber und in der Kombination, warum muss ich das als Unternehmer aufgeben und warum darf ich das nicht weitermachen? Und warum, das ist wahrscheinlich auch einer der Ausflüge, die wir noch machen, und warum sollte ich das nicht meinen Mitarbeitern auch gönnen, dass die auch so viel Spaß haben? Arbeiten muss doch nicht schwer sein. Stress kommt da noch genug. Also wenn man so eine gewisse Grundentspannung hat, zu sagen, ey, lass mal gut sein, ist alles cool. Klar arbeiten wir gegen die Schwerkraft, jeder und alle und jeden Tag.
Du hast sofort diese Brücke zurück in das Unternehmertum zurückgeschlagen. Und ich wollte dich fragen, deine Erzählung hört sich so an nach purem Glück. Also unterwegs sein bis Mitte 20, mindestens 50 Länder.
Wir hatten einen Sport, wer als erster den nächsten Pass wieder vollgestempelt hat und wir müssen einen neuen Pass beantragen. Wahnsinn. Das war der Sport unter den Freunden von mir. Ja, das nächste ist der Pass wieder voll.
Ja, immer wieder erleben, okay, das ist so viel Gastfreundschaft möglich und so viel Offenheit und wie du fantastisch ausgedrückt hast, je weniger Menschen haben, desto mehr sind die bereit zu geben und auf eine ganz symbolische Geste reagieren die mit der unendlichen Dankbarkeit. Und dann wollte ich dich fragen, oder mich selbst fragen, warum geht es uns hier anders im Alltag? Oder was ist der große Unterschied? Also ich habe
gute Frage.
Was ist der Unterschied?
Was ist der Unterschied?
Also wir sitzen jetzt im Schwarzwald und es ist wunderbares Leben, trotz aller Einschränkungen, die wir nach Corona erlitten haben oder diese Energiekrise und allen Umständen, die jetzt in der Welt sind. Trotzdem geht es eigentlich uns.
Also es wäre jetzt zynisch zu sagen, uns geht es zu gut. Richtiger wäre, ich glaube, wir sind so reizüberflutet, dass wir manchmal gar nicht wissen oder andersrum, dass wir manchmal gar nicht zu schätzen wissen, was wir alles haben. Und wenn Leute, die eh nichts haben, einen Beitrag dafür leisten können, dass die einem was zu essen geben oder ein Dach über dem Kopf, dann wissen die, dass die gerade jemand was Wertvolles haben zukommen lassen. Und bezahlt haben wir einfach mit Geschichten. Die wollten ja nie Geld.
Also, aber wenn die weiter gesagt, du warst zum Teil ohne Sprache unterwegs. Wie habt ihr dann die Geschichte erzählt? Also wie bezahlt man mit Geschichten?
Naja gut, manchmal gibt es ja auch Leute, die Englisch können oder wie auch immer. Aber stimmt, da habe ich tatsächlich mal eine Zeit lang in Englisch sogar geträumt. Aber wenn man den Leuten erzählen kann, auf der Karte zeigen, wo man war und wie auch immer, dann können die das weitererzählen.
Kann man sagen, dass für diese Menschen du selbst bist deine Geschichte?
Ja, da kommt plötzlich ein Fremder, eine Langnase, wenn ich jetzt mal...
Du bist ein Genie praktisch, ein guter Geist aus einem Märchenland, aus Deutschland.
Ja, fast, kann man fast sagen. Das geht ja allen Leuten, die ein wenig anders reisen, so, dass die sagen, die Momente, die... Das Wertvollste unterwegs sind sie, die, wenn man so kurze Begegnungen hat. Und manchmal sind es ja wirklich Minimomente. Man läuft vorbei irgendwo und die Leute winken einen rein und sagen, wollt ihr ein Bier trinken? Also selbst wenn die es nicht sagen können, aber dann halten die ein Bier hin und sagen, ey, habt ihr Durst? Und dann laden die einen auf ein Bier ein und dann winkt man und dann geht man wieder. Und das war für die Leute und für uns natürlich auch großartig. Oder die laden einen auf einen Kaffee ein oder was auch immer das ist. Die einfach spontan sagen, ey, kommt rein, ihr habt Durst, ihr wollt schlafen. Ich weiß noch, ich habe mit, also auch lang her, warum mir die Geschichte gerade einfällt. Ich war mit einem Kumpel in damals noch Jugoslawien unterwegs. Und das ist so zersiedelt, dass man nicht irgendwie rauslaufen kann und wo übernachten. Und dann haben wir uns einen Rohbau gesucht. Das heißt, hoffentlich findet uns da keiner, weil man darf bestimmt nicht in einem Rohbau übernachten. Und dann haben wir da unsere Schlafsäcke zurechtgelegt. Und dann kamen dann doch Leute mit der Taschenlampe.
Oh.
Die hatten uns gesehen.
In der Nacht.
Und die wollten nicht, dass wir in dem Rohbau schlafen. Und haben uns dann mitgewunken zu sagen, ey, wir müssen nach Abendessen und wir müssen doch ein gescheites Bett haben und haben den Teppich angeboten. Und dann habe ich, weiß nicht, wie viel Slibowitz war der Rücken. Es war unfassbar. Die haben uns bewirtet, die haben, ich weiß, also keine Ahnung, ich weiß nur, es gab unendlich viel Schnaps. Und man kann ja kein Wort, also ich kann ja kein Jugoslawisch und die konnten ganz lausig Englisch und also, aber wir hatten den ganzen Abend Spaß und wir waren mega satt und wir waren völlig stoned. Und am nächsten Morgen haben die uns auch zum Frühstück eingeladen und uns auch irgendwie Essen mitgegeben, weil wir unterwegs waren. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen, die wissen nicht, wie wir heißen, aber es war einfach grandios.
Ja, fantastisch. Und ich muss wirklich denken, du hinterlässt eine Erinnerung bei diesen Menschen. Du wirst selbst zu einer Geschichte. Also wenn die zurück an diesen Moment denken, die wissen, okay, da war ein Mensch und wir haben ihn willkommen geheißen und wir hatten tolle Zeit miteinander und das vergeht nie wieder. Das bleibt.
Die erinnern tatsächlich lange. Ich hatte ja, glaube ich, bei unserem ersten Treffen erzählt von einer langen Zeit, wo wir durch Südamerika gereist sind. Und wir sind ja 20 Jahre später eine ähnliche Strecke nochmal. Und manche Leute haben wir auf der Strecke wieder besucht. Und die haben sich so gefreut, und natürlich waren wir nicht angekündigt, die haben sich so gefreut, dass wir wieder vorbeikommen. Ja, ja. Hammer.
Ich muss da, es ist zwar meine Geschichte, aber ich muss an eine Geschichte erinnern, die für mich quasi mein Deutschland-Erfahrung geöffnet hat. Und es war auch so ungefähr, ich war in der Nacht unterwegs und habe irgendwo geklopft, ohne anständiges Deutsch sprechen zu können. Und wir sind immer noch nicht befreundet, also immer befreundet mit diesen Menschen. Wir kennen uns immer noch.
Sehr cool.
Und das war ein grandioses Erlebnis. Ich war Highlight des Abends, ohne Deutsch sprechen zu können. Und für mich war dieses Ort und bleibt bis jetzt in Begriff des Willkommens.
Wie cool.
Und ich war einsam, ich war in Silvesternacht, ich kannte keiner und ich bin einfach losgefahren.
Silvesternacht ist ja noch speziell, ja?
Es war sehr speziell und dann habe ich gesehen, irgendwo, da ist irgendein Licht und ich dachte, ja, mindestens ein Glas Wein kann ich mir leisten. Und das war eine Baustelle, die damals von zwei Freunden erst in ersten Zügen war und heute ist ein unglaubliches Lokal in Enzklosterle. Fantastisch. Ist ganz groß geworden und die Leute haben mich betrachtet als ein Glücksbringer, weil ich geklopft habe an der Tür, obwohl die Stelle noch nicht ausgeschrieben wurde und ich habe nach einer Bewirtung gefragt, obwohl da noch kein Betrieb war. Mhm. Und die haben mir als Glücksbringer einfach behandelt und gesehen und habe gesagt, du bist jetzt uns Glückszeichen. Und so war das.
Vielleicht ist es so, dass unbewusst die Leute dann damit auf ihr Karma-Konto einzahlen.
Ja, das
ganz auch. Unbewusst, dass die sagen, uns geht's eigentlich gut, ich gebe was zurück. Die Leute können gerade Hilfe brauchen. Die rechnen dann nicht.
Warum passiert das öfters auf Reisen? Warum passiert das weniger zu Hause, wenn man zu Hause ist?
Gewohnte Bahnen.
Ja.
Und vielleicht auch die Hoffnung, wenn man selbst wo unterwegs wäre und würde nach Hilfe klopfen, dass man die dann auch bekäme. Würden die ja auch.
Ja, das ist
das macht man ja auch gerne. Ich habe neulich eine Tramperin mitgenommen. Die war so in Handwerkerkluft, also wie die, wenn die auf der Wald sind, da gibt es ja auch.
Aber ein Mädchen.
Ein Mädchen, genau, die war Schreinermeisterin oder auf dem Weg dahin. Mhm. Ja klar, die habe ich auch, würde ich auch so tun, wenn man mir einer klopfen würde. Kühlschrank ist immer voll genug und irgendwie was zu trinken und irgendeine Schlafstätte finden wir auch immer. Und dann habe ich die am nächsten Tag wieder an die Straße gefahren. Nee, stimmt sogar. Ich habe gefragt, wo sie hin will. Dann habe ich ja sogar noch eine Übernachtung bei meiner Schwägerin in Köln besorgt. Ja, weil ich es von unterwegs kenne. Ich fand das immer so grandios, wenn einem Leute geholfen haben. Und dann kann man ja auch wieder weiterhelfen. Es gibt ja keine Tramper mehr, deswegen ist es Blablacar, so wie bei uns.
Ja, doch, aber es gibt schon, wie bei dir mit dieser schreienden Meisterin auf der Wanderschaft.
Ja, die stand jetzt an der Landstraße, deswegen konnte ich die mitnehmen. Früher bin ich wirklich so von Raststätte zu Raststätte gefahren im Sommer und habe dann Tramper eingesammelt, weil ich kannte das ja von früher. Und dann habe ich sie halt ein Stück mitgenommen.
Ich war so fasziniert, als wir im Auto saßen und ich habe dich gefragt, wenn du so viel getrampt hast, so viel, also es ist ja unglaublich viele Begegnungen. Ja. Was sind die Lehren, sozusagen, was du daraus gezogen hast? Und dann hast du mir eine Antwort gegeben, die ich wirklich seit dieser Begegnung, ich habe mir auf der ersten Seite von meinem Tagebuch geschrieben.
Oh, so habe ich gesagt.
Ja, weißt du das noch?
Nein. Was habe ich gesagt?
Wegebedarf. Auf ein Wort.
Du wirst immer mitgenommen.
Ja, es geht immer weiter, genau.
Es geht immer weiter, du wirst immer mitgenommen.
Und manchmal brauchen wir Geduld.
Ja, du musst nur Geduld haben. Und dann hast du mir eine unglaubliche Geschichte erzählt. Weißt du das noch?
Von dem, der uns aus der Türkei mitgenommen hat und 2 Tage mit seinem Mercedes.
Nein, nee? Das war nicht die Geschichte.
Ach, die in Südamerika. Im Süden von Chile, genau. Die ist auch ziemlich unglaublich, die Geschichte. Ja.
Das möchte ich hören nochmal, wenn das
ja,
geht.
Ja, genau. Also,
da war so viel Glück und du hast so gestrahlt in dem Moment, wo du darüber erzählt hast.
Also wir waren mit 3 Kumpels in Südamerika unterwegs, in Chile. Und damals noch Militärdiktaturzeiten, vielleicht speziell, also 1983 und 84. Und irgendwann waren wir am Ende der Straße im Puerto Montt. Und danach hätten wir nach Argentinien rüber wechseln müssen, um in den Süden von Chile zu kommen. Und wir saßen abends in einem Restaurant und haben uns unterhalten. Und dann am Nebentisch hat anscheinend jemand mitgehört, der sprach auch Deutsch und sagte, wenn ihr Chile weiter erleben wollt, er ist dann vom Ministerium für Straßenbau und sie wären da gerade dabei, eine Straße zu bauen in den Süden von Chile. Die wäre zwar noch nicht fertig, aber man könnte versuchen, da lang zu trampen. Und dann hat er gesagt, naja, also es ist schwierig, zu einem Anfang zu kommen, aber sie hätten auf der Baustelle ein Flugzeug und sie fliegen uns an den Beginn der Strecke. Den Rest, da gibt es ja Militärtransporte und da gibt es den einen oder anderen, der ein Auto hat und manchmal müssen wir halt Bagger fahren oder irgendwie und da gibt es auch zwischendurch, ist eine längere Geschichte, aber jedenfalls haben wir gesagt, das hört sich an wie ein super Plan. Wir haben ja auch Zeit.
Also mit 20 kann man das sagen, ja.
Genau.
Und das ist wirklich wie ein super Plan.
Und dann ging das auch, in Summe hat die Aktion 3 Monate gedauert und hat auch super gut funktioniert, genau wie der Mensch das erzählt hat. Also das war immer mal wieder ein paar Tage Verzug, aber jedenfalls die Geschichte, die ich da erzählt habe, war, wir standen in einem Dorf in La Junta, also die Kreuzung. Und es regnete und regnete und regnete und Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, es kamen keine Autos. Und es regnete und regnete und regnete. Und gelegentlich kam der Dorfpolizist raus und hat uns einen Tee gebracht und einen Kaffee gebracht. Und irgendwann an Tag 3 abends hat er gemeint, wo wir denn übernachten würden. Ja, so schlagen uns da in die Büsche.
Das Spannendste, also ich erinnere mich noch, du hast gesagt, der kam wirklich von sich allein.
Ja, der kam von sich allein.
Wollte einfach nach euch schauen.
Ja, hat er, genau. Und dann hat er gefragt, wo wir denn hin wollten. Und dann haben wir das erzählt. Und dann sagt er, ja, mit dem, oder was wir hier machen würden. Ir a dedo, also mit dem Daumen fahren, heißt es in Spanisch.
Wie heißt das noch auf Spanisch?
Ir a dedo, also irgendwie fahren. Ir a dedo. Mochileros, also mehr Rucksacktouristen. Ellos andan a dedo, also die fahren mit der Daumen. Und dann hat er gesagt, ja, aber Leute, ihr braucht ja gar nicht trampen, hier gibt es gar keine Autos. Wie, hier gibt es keine Autos? Also in dem Bezirk, für den er verantwortlich war, also ungefähr so groß wie Saarland, sagt er, da gibt es 3 Autos. Aber wenn er nett wäre, und er war nett.
In dem gesamten Bezirk?
Ja, genau. Und er sagte, er könnte ja mal über Polizeifunk fragen, wer denn wohin führe. Und dann hat er dann tatsächlich in nur 40 Kilometern Entfernung oder 35, also jedenfalls ein paar Stunden muss man schon laufen, hat er dann eine Kamionette, also so einen Lieferwagen hinten offen gefunden. Und der ist Teppichhändler. Und der Herr Walter Opperdietzel, also manchmal hält man ja einen Namen, das ist ja unglaublich. Jetzt hat er da als Deutscher eine Teppichfabrik mitten im Nichts. Und der fährt dann nach Puerto Aysén, da wollten wir auch hin. Da fährt man halt 6, 7, 8 Stunden mit dem Auto und er würde uns mitnehmen. Wir müssten halt nur hinlaufen. Und dann hat er das klar gemacht, dann sind wir da hingelaufen. Wir durften auch dann in der Polizeistation übernachten. Und dann hat er uns auch die Adresse seiner Schwiegereltern mitgegeben. Und wenn wir in Puerto Aysén sind, dann sollen wir bei seiner Schwiegermutter klingeln.
Der Polizist?
Ja, der Polizist in der Militärdiktatur von seiner Schwiegermutter.
Okay, und ihr solltet dort klopfen.
Genau, und sagen, schönen Gruß von Pedro Venegas. Und dann haben wir da in Puerto Aysén, nachdem wir angekommen waren, war an dem Tag, wo wir die Kamionetterfahrt hatten, hat es strahlenden Sonnenschein gehabt. Es war eine furiose Fahrt. Da war der Straßenabschnitt schon fertig und dann hat er uns irgendwann in Puerto Aysén abgeladen. Und dann haben wir bei Senora Ulloa Ulloa geklingelt, schönen Gruß von Pedro ausgerichtet. Und dann hat er uns zum Tecito, also Tecito wäre ein kleines Teechen, aber das ist bei denen ein opulentes Abendessen. Dann hat sie uns dann zum Abendessen eingeladen und immer mal wieder verschwand Senora. Und wir haben es am nächsten Morgen verstanden. Wir waren ja etwas ausgehungert, wir waren jetzt 3 Monate unterwegs. Und sie hat tatsächlich in der Nacht 5-mal den benachbarten Bäcker rausgeklingelt und Brot nachgekauft. Ernsthaft. Philomena heißt sie mit Vornamen. Und das Beste an dieser Geschichte ist, ich habe die irgendwann in einem Podcast erzählt, dass es immer weitergeht. Und da kann man mich jetzt verschlagen oder nicht, aber 2 Tage, nachdem der Podcast raus war mit dieser Geschichte, kriege ich über Facebook, und das ist ja 35 Jahre her, eine Nachfrage von Pedro Venegas, so hieß der Polizist, ob ich zufällig der Ulrich Zimmermann wäre, der vor 35 Jahren bei ihm an der Straße in La Junta stand und dem er diese Kamionette besorgt hat. Und dann habe ich zurückgemailt, ja, der wäre ich. Wie viele Leute er denn schon gefragt hätte? Ja, ungefähr 33 Ulrich Zimmermanns hatte er schon gefragt. Und was mich ja völlig fasziniert ist, dass, keine Ahnung, wie viel Zufall es geben kann, ich bringe diesen Podcast raus, wo ich die Geschichte erzähle, dass es immer und weitergeht. Und 2 Tage später kommt die Anfrage.
Was ist das für ein Gefühl?
Das ist unglaublich. Das kann ich gar nicht erzählen. Hä, was ist das denn? Treibt er das Schicksal Schabernack mit mir? Oder also das kannst du gar nicht erfinden, oder? Das ist... Und der ist so nett, der Typ. Seitdem sind wir im regelmäßigen WhatsApp-Austausch. Und dann schrieb er irgendwann mal, seine Schwiegermutter, Philomena Ulloa Ulloa, würde jetzt 90. Und ob ich ihr eine Videobotschaft schicken könnte, ich könnte ja ganz toll Spanisch. Ja, ist natürlich auch 35 Jahre her, Spanisch. Dann habe ich mir dann über DeepL, habe ich mir dann zusammen gereimt, was ich dann da erzählen könnte. Habe dann mein Handy genommen und eine nette Videogrußbotschaft für ihren 90. Geburtstag aufgesprochen. Und dann kam phänomenalerweise, aber quasi 10 Minuten später, kam dann ein Video aus Puerto Aysén, aus dem Süden von Chile vom 90. Geburtstag von der Senora Philomena, wo dann die ganze Familie da sitzt, die ihren 90. Geburtstag feiern, alle rufen und also das war einfach.
Und du bist quasi ein Teil von diesem Familienfest geworden.
Das machen wir jetzt jedes Jahr, jetzt ist es schon 93. Und das kann man doch sich nicht erfinden, oder? Das ist so cool, was da aus so Zufallsbegegnungen. Man steht an der Straße, der ist nett. Der ist mittlerweile Ortsbürgermeister oder Verbandsbürgermeister, wird man wahrscheinlich sagen, in einer netten. Und der schickt mir irgendwelche wilden Stories auf Spanisch, wie er mit Corona umgeht, und dann stellt er mir Fragen und dann schicke ich ihm, dann übersetze ich. Nur, das ist einfach lustig.
Wie ist das einfach mit diesem chilenischen Dorf oder diese Gemeinschaft verbunden zu werden? Also du bist zwar nicht ein Teil von der Familie vielleicht, aber trotzdem ist was ganz Besonderes.
Wir sind Teil einer Geschichte, ja.
Wir sind Teil einer Geschichte geworden.
Ja.
Wir sind Teil einer
Geschichte. Die sind ja stolz drauf geworden. Und ich bin da stolz drauf. Und das ist einfach
für eine Glücksgeschichte.
Eine Glücksgeschichte.
Wir sind Teil einer Glücksgeschichte geworden. Stimmt. Super. Also heißt das dann, wenn du mit anderen Menschen zusammen eine Geschichte gestaltest, dann verhilfst du dir selbst zum Glück. Dann entsteht dieses Glücksgefühl. Oder ist es umgekehrt? Du pflegst in dir dieses Glücksgefühl und daraus entstehen Glücksbegegnungen und Glücksgeschichten. Wie ist das?
Das ist ja eine spannende Frage, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
Ich auch. Aber ich bin auch
also ich glaube, dass es sich gegenseitig bedingt. Es hat keinen Anfang und kein Ende. Es hat, glaube ich, auf beiden Seiten eine gewisse Offenheit von Menschen, die sich einfach treffen. Wenn man zum einen als Tramper offenbart man sich ja, man ist ja offen für mitgenommen zu werden oder für stehen gelassen zu werden, was ja die meisten tun. Aber man setzt sich ja aus, wenn man so will. Man stellt sich an die Straße und lässt sich mitnehmen. Wir quatschen ja keinen an. Also es sind eh nur Freiwillige, die anhalten und einen mitnehmen. Das ist ja beim Flixbus anders, da bucht man einfach fertig. Oder bei Blabla. Aber auch da ist es so, dass ja die Fahrer einstellen und die Mitfahrer auch offen genug sind. Also was es braucht, ist, glaube ich, dass Menschen erstmal kooperativ und offen aufeinander zugehen. Und dann kann sich das ergeben. Und wenn die Leute sagen würden, eher so abgrenzend, ich will meine Ruhe haben, dann fahren die alleine im Auto, nehmen auch niemand mit und haben immer Angst, dass ihnen irgendeiner was klaut oder so, schlimmere Weise. Und ich glaube, dass das, was Glück produziert, ist, dass Leute, die sich darauf einlassen, dass die sich dann in Anführungszeichen zufällig treffen. Und die, die es eh nicht haben wollen, die verpassen das, weil die, das ist es ein bisschen zynisch, weil die Pauschalurlaub buchen, weil die Sicherheit haben wollen, weil die den klimatisierten Bus brauchen, weil die nicht im öffentlichen Nahverkehr fahren, weil die keine Tramper mitnehmen, weil das alles sicher sein muss. Und die, die sagen, nee, ich lasse mich auf eine gewisse Unsicherheit ein, natürlich kann mal was schief gehen. Aber das war überschaubar wenig. Und ich glaube, diese Offenheit braucht es, damit die, also Pedro hätte uns ja die Adresse seiner Schwiegermutter nicht gegeben, wenn er nicht sicher gewesen wäre, dass sie extrem gastfreundlich schafft, also extrem. Also was die an dem Arm gerötelt und Essen beigebracht hat, das war unglaublich. Der hätte uns die Adresse nicht gegeben, wenn wir nicht nett und wenn wir nicht offen gewesen wären. Und wir reden immer noch über Militärdiktaturzeiten und der war Carabiniero, also offizieller Teil des Regimes, wenn man so will.
Das ist erstaunlich.
Nachher habe ich dann festgestellt, der war ja nur 2 Jahre älter wie wir, aber mit der Uniform sah der halt 20 Jahre älter aus. Mhm. Ist halt so. Und ich glaube, dieses Mensch-zu-Mensch-Thema, sich einzulassen, das ist, glaube ich, das, was Glücksmomente ermöglicht. Und Angst zu haben, ich verpasse was oder die Leute betrügen mich oder die werden mich bestehlen oder die werden mich ausrauben, das schafft keine Glücksmomente.
Ja, das ist so interessant, dass du praktisch in sich selbst
das ist eine Grundhaltung.
Ja, diese Narrativ, diese eigene Geschichte von Bereitschaft zum Glück haben solltest. Also das mir gefällt unglaublich dieser Satz, was du vorher gesagt hast. Man lässt sich mitnehmen. Also ich soll mich darauf einlassen, dass ich mitgenommen werde von einer Begegnung.
Ja, das und, ist beim Trampen echt ein echtes Grundprinzip. Wenn es gibt ja Leute, die auch mit dem Rucksack unterwegs sind, die gehen dann an der Tankstelle und klopfen mal Leute an die Scheibe und fragen, ob sie mitgenommen werden. Mhm. Die sind oft schneller weg. Aber eigentlich ist es, wenn wir so über Tramper-Erde reden, ist das völlig unmöglich. Weil Trampen ist was Freiwilliges. Mhm. Und die, klar, wenn es jetzt in Strömen regnet oder wenn es eisekalt ist, dann kann man auch schon mal eine Scheibe klopfen. Aber eigentlich ist das nichts, weil man nötigt den Menschen eine Entscheidung auf. Und die, die einen freiwillig mitnehmen, das sind die, die einen zum Kaffee einladen oder noch die extra Meile fahren, wenn wir das mal so wollen. Mhm. Und die, bei denen man sich aufnötigt, und das ist so, wenn du jetzt nochmal auf meine Unternehmensberatung wieder zurückkommst, wenn ich morgen hier in der einen Bank wieder ein Training mache, dann heißt das Training kaufen lassen statt verkaufen müssen. Das ist eine völlig andere Haltung.
Das ist also ja das gleiche Prinzip.
Ist gleich, völlig gleich. Wenn Leute merken, nehmen wir es mal so, die Bank hilft mir, weil mein Inhaber der Bank ist, das Genossenschaftsbank, die Bank hilft mir, meine Lebensziele besser zu erreichen, deswegen kaufe ich dann die Lösung bei denen. das ist so ein Paradigmenwechsel, dass es extrem schwierig ist, das in den Köpfen beibehalten zu lassen, wenn man wieder aus dem Haus ist. Wenn man Leute einlädt in diesen Gesprächen, finden die das völlig phänomenal. Letzte Woche wieder eine Bank, die ich da im Norden begleite. Sie haben das ausprobiert. Die Leute haben sich hier die Füße geküsst. Ja, genau. Das ist der Freiwilligkeitseffekt. Wenn man die Leute einladen, eine Entscheidung zu treffen, du kannst so oder so betreut werden. Such dir was aus. Mhm. Ja, dann nehme ich die bessere Variante. Ja, schön. Und plötzlich haben wir Freiwillige. Und dieses, ich krieg was verkauft und weil die was loswerden müssen, irgendwelche Produkte, das geht doch jedem auf den Keks, inklusive den Beratern, die das machen müssen. Und es ist dasselbe Prinzip wie beim Trampen, mitgenommen, mitnehmen lassen. Man stellt sich jetzt Einladung an die Straße und die wollen, nehmen einen mit. Und das sind auch meine Lieblingskunden, auch überall, bei Banken oder bei Unternehmern. Immer niemals Druck. Ja, du musst doch eine Abschlussfrage stellen. Sag ich, warum muss ich? Die, wenn die jetzt wissen, was sie verpassen, ist doch gut. Da können die freiwillig kaufen und dann habe ich viel mehr Spaß. Und die auch. Und dieses Freiwilligkeitsprinzip, das ist eine völlig andere Haltung wie, ich muss was verpassen und ich muss jetzt Druck machen. Und wenn ich jetzt keinen Druck mache, dann kauft er woanders. Ja, dann tut er das halt. Ja, und?
Und das klingt nach viel, viel, viel mehr Entspannung.
Ist es auch. Massiv.
Und wie kommt man dahin? Zu diesem Gefühl, ich muss nicht aufzwingen, ich muss nichts erzwingen.
Es kostet natürlich erstmal viel Geduld, an sich zu glauben, dass das schon wird. Das kostet wahrscheinlich einen Haufen Geld. Man könnte mehr Umsatz machen, sicher. Aber was es auf jeden Fall bringt, ist diese Entspannung. Und ich glaube, wie man da hinkommt, ist die Erfahrung, dass es funktioniert. Das muss man oft genug machen. Und jahrelang an den Straßen steht, ist Erfahrung genug. Ich weiß das.
Ich möchte praktisch sagen, du hast dich für deine erfolgreiche Unternehmensberaterkarriere vorbereitet, indem du
beim Trampen, ja, ich wusste nicht, dass das
7 Jahre intensiv getrampt hat, ohne es zu wissen.
Ja, wie heißt das so schön? Das Leben mit nach vorne gelebt und nach hinten verstanden. Es ist genau so, wie du sagst.
Ja, das habe ich das Gefühl auf jeden Fall.
Also vielleicht mal noch eine nette Anekdote, wie so Sachen entstehen. Ich stand mit einem Kumpel, auch wieder Regen, in Norwegen.
Und du hast besondere Verbindung, Beziehung zum Regen.
Nee, ich bin ja lieber in der Sonne unterwegs, aber im Regen wird man halt schon mal in Anführungszeichen genötigt, andere Entscheidungen zu treffen. Jedenfalls standen wir Ortsausgang in irgendeinem norwegischen Kaff, es regnete in Strömen, Schlafsäcke und Klamotten waren eh schon nass. Und dann habe ich dem Toni, heißt er, gesagt, du, wir müssen eine Einladung entwickeln. Leute anquatschen machen wir nicht, wir entwickeln Einladungen, so heißt das bei uns. Wir brauchen eine Übernachtung. Ist aber schwierig, wie entwickeln wir die denn jetzt? Heute weiß ich, dass das Brainstorming heißt, aber jedenfalls standen wir da rum und haben da so rumgehirnt. Was kann ich denn Leute fragen, wozu die nicht Nein sagen können? Sag ich, du, ich habe eine Idee. Die meisten sind ja nett, wenn man sie fragt. Wir sind hier Ortsausgang, wir klingeln jetzt am nächsten Haus und fragen, ob wir in der Garage schlafen können. Weil da ist trocken. Kann man ja Leuten zumuten. Und dann sagt der Toni, ja, aber dann sagen die doch, die Garage hat keine Toilette. Sag ich, genau, das ist der Trick. Wie, was für ein Trick? Sag ich, die werden sagen, ja, Garage geht, aber nee, und wenn ihr da mal wohin müsst.
Das ist schon eine sehr strategische Vorgehensweise, muss ich sagen. Da könnte man schon Unternehmensberater erraten.
Ja, und wenn ihr dann wohin müsst, dann wäre der Keller auch in Ordnung. Und dann waren wir immer im Keller. Und wenn man im Keller ist, da gibt es einen Teppich, da gibt es einen Trockenraum, da kann man die Schlafsäcke trocknen, dann gibt es Frühstück und Abendessen. Und genau das war der Trick. Und nachdem der in Norwegen so grandios gut funktioniert hat, weil wir waren dann, tatsächlich waren wir auf dem Rückzug, ich wollte eigentlich bis zum Nordkap, einfach so scheiß Wetter. Ich hatte mal überlegt, ich habe in Paris eine Tante, wir treffen jetzt nach Paris. Also man braucht Nordkap Paris 5 Tage. Das kann man sich beim Treppen drauf verlassen. Und nachdem das so gut funktioniert hat, war ich dann mit einem anderen Kumpel in Südafrika unterwegs. Und ich, du, in Norwegen hat das gut funktioniert. Wir machen das jetzt in Südafrika auch so. Wir fahren raus, man hat ein Auto gekauft, so eine alte Schippel. Und abends fahren wir auf eine Farm und fragen die ganz nett, ob wir ein Zelt aufstellen können. Es gibt ja da viele Landessprachen. Also ich kann nicht Afrikaans braten nie. Deswegen habe ich nicht bei Afrikaans sprechenden Menschen geklingelt, aber die englische oder deutschsprachige Farbschilder hatten. Jetzt schätze mal in 4 Monaten, wie oft haben wir das Zelt aufgebaut? Genau, null.
Null wahrscheinlich.
Und dann haben wir die Strategie noch verbessert. Und ich wusste damals, auch noch der Apartheidszeit 1984, wusste ich, dass um 8 Uhr immer die Sprache umgestellt wird.
Oh, wie?
Die hatten einen staatlichen Sender, der hat bis 8 Uhr an einem Tag Afrikaans ausgestrahlt und dann ab 8 Englisch und am nächsten Tag andersrum. Und das waren die besten Tage. Ab 8 Afrikaans. Das muss man freiwillig wollen. Afrikaans Fernsehen. Und dann waren wir...
Also die Leute hatten keine Unterhaltung mehr.
Und dann waren wir die bessere Geschichte in Deutsch oder in Englisch. Das war die Zeit, wo ich in Englisch geträumt habe. Da konnte ich im Satz wechseln. Und das hat so gut funktioniert, dass ich weiß noch, ich habe Tagebuch damals geschrieben. Ja. Ich habe Tagebücher voll Adressen, wo die gesagt haben, wenn du da hinfährst, dann musst du da klingeln. Und dann waren wir, ich kannte fast alle Simmentaler Farmer in Südafrika. Weil wir einmal bei dem Head of Simmentaler Farming bei Mac Bungie geklingelt haben und der hat uns ein paar Tage hervorragend bewirtet. Und dann hat er gesagt, guck mal, da habe ich einen Züchter, da habe ich eine, da habe ich, deswegen Simmentaler Farmen kannte ich ganz viele in Südafrika.
Unglaublich.
Und das sind einfach, die kannst du, wenn du auf den Campingplatz gehst, da kannst du das nicht erleben. Ob das heute noch funktionieren würde, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wenn man ein wenig remoter unterwegs wäre, also nicht in den Touristengegenden, würde es immer noch funktionieren.
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Ich möchte zurück die Brücke schlagen in der Unternehmensberatung oder in unserem
Alltags. Da mache ich das genau gleich. Genau.
Weil absolut. Das, was du gerade gesagt hast, da waren wir einfach die bessere Geschichte.
Ja, wir waren die bessere Geschichte, das stimmt.
Wenn wir die bessere Geschichte sind, meinst du, wenn du
heute nennt sich das Storytelling.
Berätst, dann, wenn die Leute wissen, okay, das ist einfach eine bessere Geschichte. Die ist spannender, die ist unterhaltsamer, die beschäftigt sich mit mir direkt. Und weißt du, was ich gerade gedacht habe? Einfach in zwischenmenschlichen Beziehungen. Einfach, wenn wir füreinander eine gute Geschichte sind. Also ich meine, einfach zwischenmenschlich. Ja? Wenn man sich das als Motto setzt, ich möchte einfach eine bessere Geschichte sein für andere Menschen.
Das ist ein cooler Slogan. Und der funktioniert ja spannenderweise auch. Ich habe ja einen eigenen Podcast. Der läuft seit 2 Jahren.
Das heißt?
Und neulich meldete sich
der Podcast?
Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken, leichter, menschlicher und nachhaltiger. Und in diesem Podcast habe ich im Januar in der Folge erzählt, da ging es um Sumpfmenschen, Ja-Aber-Typen und Unternehmermenschen.
Ja, nochmal bitte,
Sumpfmenschen, das sind die immer bis dahin, die bis dahin immer im Sumpf stehen und über alles rumjammern. Die Ja-Aber-Typen, die egal, was du sagst, immer mit Ja, aber antworten.
Ja, aber.
Ist schön Wetter, ja, aber es könnte auch regnen. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Und die Unternehmermenschen, das meine ich jetzt nicht mit.
Wer erkennt sich?
Niemand. Und Unternehmermenschen sind die ihr Leben einfach unternehmen. Also das hat jetzt nicht mit dem Status zu tun, sondern Unternehmermenschen sind Leute, die einfach anpacken und nach vorne denken und schaffen. Und da habe ich erzählt, dass ich eine Unternehmer-Community gegründet habe. Und in der Unternehmer-Community tauchte plötzlich ein neuer Name auf und der hat sich bei mir zu einem Seminar angemeldet. Und in dem Seminar sagte er, ich kenne dich übrigens schon länger. Sag ich, woher? Ja, ich höre seit 2 Jahren deinen Podcast. Sag ich, wow. Ja, und im Januar hätte ich erzählt, es gibt die Unternehmer-Community und das fand er gut und dann hat er sich angemeldet und in der Community hätte ich erzählt, es gibt jetzt diesen Workshop und dann hat er sich auch angemeldet. Und er hat sich deswegen angemeldet, weil ich so erfrischend entspannt wäre.
Ja, das ist genau das.
Und da schmeißt er dich ja echt weg.
Die bessere Geschichte.
Die bessere Geschichte. Und dann habe ich gefragt, wie bist du denn an den Podcast gekommen? Und er sagte, ja, bei Spotify hat es eine Empfehlung gegeben. Da gibt es einen anderen Unternehmensberater, den ich jetzt nicht nenne. Und wer den hört, der hört auch mich. Fand ich jetzt cool, weil der hat Tausende von Followern, ich nur ein paar hundert. Und dann hat er gesagt, ja, ich wäre aber so viel entspannter als der andere. Der wird immer so viel Druck machen. Und dann war ich die bessere Geschichte.
So, die Frage.
Und das ist ja schon, also wenn man, das finde ich einen guten Slogan, sei die bessere Geschichte.
Ja, wie werde ich zu einer besseren Geschichte? Und an dieser Stelle, sei eine Glücksgeschichte.
Sei eine Glücksgeschichte, eine bessere Glücksgeschichte.
Ja, einfach Glücksgeschichte für sich selbst und für andere Menschen, die mit dir in Berührung kommen, im Geschäft mit dir kommen. So, wie komme ich dahin? Wie werde ich eine Glücksgeschichte?
In Neuhochenglisch würde man sagen, make a difference in other people's lives. Also wenn du einen Impuls setzt, der die Leute hinterlässt mit einem, wenn es auch nur eine Sekunde oder zwei ist, zu sagen, ey, stimmt, das wäre ja cool, das wäre ja besser, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Pfad. Und diese Idee den Leuten mitgeben, hört sich jetzt vielleicht zu amerikanisch an, aber ich glaube, die Grundhaltung des man vielleicht erst mal was einbringt, also gibt, statt zuerst zu nehmen. Das macht, glaube ich, schon, also dieses sich offen an die Straße stellen oder die Blabla-Car-Fahrt einstellen oder kaufen lassen, erstmal eine Einladung aussprechen oder einfach erstmal in Vorleistung gehen. Das ist eine Grundhaltung. In der Hoffnung, meistens ist sie ja nicht enttäuscht, manchmal schon, in der Hoffnung, du kriegst dann irgendwas zurück.
Ja.
Und wenn du nichts zurückkriegst, ist es auch in Ordnung.
Ja, dann hast du mindestens eine Geschichte.
Hast du mindestens eine Geschichte. Und ganz viele Leute haben ja Angst, sie kommen zu kurz. Und ich glaube, darin liegt der Unterschied. Die Leute, die immer Angst haben, sie kämen zu kurz, die kommen ja auch zu kurz, weil sie quasi ihre eigene Geschichte beweisen, nämlich sie kommen zu kurz.
Ja, also ich denke, das liegt sehr, sehr oft daran, dass man das auch so erlebt in der Kindheit, in der Geschichte von eigenen Beziehungen, dass man wirklich zu kurz kommt und zu wenig Glück empfindet und denkt, das hängt nicht von mir ab, ob ich jetzt glücklich bin, ob ich diese Zuwendung bekomme, ob ich genug aufmerksam bekomme, ob ich nicht zu kurz komme. Aber wenn du sagst, ich komme erstmal in Vorleistung, gell? Ich lasse mich mitnehmen oder ich nehme jemanden mit, dann ist es wie ein bisschen Programm ändern. Das geht nicht. Das ist
ein Paradigmenwechsel.
Ja, das geht natürlich nicht auf Anhieb.
Ich weiß nicht, ob das möglicherweise in der Schule oder im Kindergarten aufhört. Also ich glaube, bei kleinen Kindern ist es noch so. Die sind unvoreingenommen. Und in der Schule verlieren wir den Fokus. Und das ist keine Absicht, sondern...
Du meinst Glücksfokus.
Ja, weil wir uns da auf Fehler fokussieren. Also wenn ich... Jetzt muss ich ein bisschen lästern. Wenn wir ein Diktat schreiben mit 100 Wörtern, dann würde man klassischerweise, nehmen wir an, man hätte drei Fehler da drin. Da steht dann nicht 97 richtig freudig, sondern da steht drei Fehler. Nur gut. Für sehr gut warst du halt nicht gut genug. Oh, ich verpasse was. Wenn wir wie auf einem normalen Konto gucken würden, 97 richtig geschrieben, drei falsch, cooler Saldo von 94, geiler Scheiß, war doch gut.
Ja,
Tun wir aber nicht. Wir fokussieren ganz oft, und das mag einfach ein Systemfehler sein, wir fokussieren nicht auf das, was gut funktioniert, sondern wir fokussieren auf das, was noch nicht
was
gut
nicht
ist.
Stimmt.
Wir suchen Fehler. Und ich glaube, dass diese, wenn man es ein bisschen bösartig, Fehlersuchanstalt, dass die sehr prägend ist. Und dass die natürlich den Fokus dann immer auf das lenkt, was gerade nicht funktioniert. Statt den Fokus dahin zu lenken, was funktioniert.
Und das wird dann natürlich logischerweise zu Unglücksstiftanstalt.
Vielleicht muss ich mal noch die Geschichte von Fliegen und Bienen erzählen.
Von Fliegen und Bienen, bitte.
Also mein Unternehmensberater oder Coach oder Wegbegleiter, wie man am Ende nennt. Ich habe ja Menschen in der Begleitung, die, naja, sagen wir mal, ihr Unternehmen verbessern wollen. Und eine Übung, die ich mal mit denen mache, ist, ich behaupte einfach mal, dass es zwei Führungssysteme gibt. Das Führungssystem Fliege und das Führungssystem Biene. Und ähnlich wie beim Auto kannst du Fahrprogramm Komfort oder Sport einstellen, kann man das da auch. Und bei Fliegen ist ja klar, die finden Scheißhaufen. Und bei Chefs werden die immer automatisch zugestellt. Das ist in jedem Unternehmen so, da kann keiner was für. Das kann auch jeder Chef, kann ich auch. Der hätte ich sicher im Fliegenstil, hätte ich, würde ich sagen, schwarzer Gürtel, siebter Dan. Ich gehe an den Schreibtisch, ich finde immer den Fehler des Tages. Ich kann das nicht abstellen.
Ich bin der Meister, ich finde immer.
Immer. Ich kann das nicht abstellen. Ich gehe wohin und finde den Fehler. Ich kann mir auch 500 Rechnungen in der Geschwindigkeit durchgucken, ich weiß ganz genau, was falsch ist. Das können wir alle. Also das kennen dann Chefs in der gnadenlos gut. Und jetzt kommt die Herausforderung, sagen so, jetzt stellst du Fliege ab und bist jetzt mal eine Woche oder zwei Wochen oder immer Biene.
Erstmal einen Tag.
Ein Tag.
Für dich.
Ein Tag.
Schon große
und ein Tag. Biene heißt, Bienen suchen Blüten, finden Nektar und machen da Honig draus. Sag ich, und deine Job für den einen Tag oder in dem Fall ist eine Woche, ist, sei eine Woche lang nur Biene. Ignoriere alle Scheißhaufen und suche Blüten. Also Beispiel, du gehst aus Versehen, du hast zwar da nichts verloren, als Chef in die Kaffeeküche, machst die Spülmaschine auf und da steht ein kaputtes Glas drin. Klassischerweise hätte man sich geärgert darüber, sind die Leute zu blöd zum Einräumen, machen die Gläser kaputt. Nee, als Biene freut man sich jetzt, dass jemand Verantwortung übernommen hat und die Küche aufgeräumt hat und das Glas in die Spülmaschine gestellt hat. Das ist so herausfordernd. Das ist
kann ich
in so einem Coaching-Programm, das ist die schwierigste Woche ever. Die flippen schier aus. Wie, ich soll jetzt eine Woche lang nur Biene sein? Ja, bleib länger Biene. Bleib eigentlich immer nur Biene. Du kannst ja beides wahrnehmen, aber dann steuer bitte bewusst, ob du dem Fliegenstil Raum gibst oder dem Bienen. Hab's einfach drauf. Und sei nicht nur, wenn du immer nur Biene bist oder immer nur Fliege, ist es jetzt auch keine große Wahl. Aber wenn du die Wahl hast zu sagen, ganz plump, Gläser halb voll oder halb leer oder Glas kaputt oder hat einer Küche aufgeräumt, dann hast du ja zumindest mal eine Handlungsoption. Das sind wir wieder bei Glück.
Ja.
Was bringt mir denn mehr? Mich über das Glas aufzuregen oder mich zu freuen, dass jemand die Küche aufgeräumt hat
und
ich buche das eine Euro mit dem kaputten IKEA-Glas eben aus.
Und immerhin, die Bienen sehen ja die Blumen, die du hast gesagt.
Das ist ein anderer Fokus.
Haltung, ich muss die Blumen sehen und nicht diese Haufe von
braune
Substanz.
Genau. Und den Blick kann ich steuern.
Also ich finde, dass das eigentlich fast perfekt.
Fliege und Biene ist ein cooles Modell, das ist so simpel, das braucht keinen großen Erklärungsbedarf, das versteht man gleich.
Ja, ich würde jetzt einfach einen Aufruf machen für alle Zuhörer, die uns gerade hören.
Die Bienen-Challenge, einen Tag.
Bienen-Challenge, einfach einen Tag.
Fangen wir mit 5 Minuten an, verlängern auf einen Tag.
Ja gut.
Verlängern auf eine Woche, verlängern auf einen Monat.
Einen Tag
nur Biene.
Ja, einfach nur Biene, das heißt Blumen sehen, Blumen suchen, Nektar sammeln.
Honig machen.
Und Honig
Glücksmomente
machen,
sammeln.
Glücksmomente sammeln, genau. Und da möchte ich auf diese Bilder, was du aus deinen Reisen so großzügig jetzt geteilt hast. Und es kam immer wieder dieses Thema, du stehst irgendwo im Regen allein oder mit deinen Kumpels, mit denen du unterwegs warst. Und es ist Regen und es gibt keine Lösung und die Schlafsäcke sind nass.
Und wir finden eine neue Lösung.
Und man steht und weiß eigentlich nicht, was als nächstes kommt.
Nein.
Und wohin weiter. Aber man hat dieses Wissen. Man wird immer mitgenommen und man kommt immer weiter. Aus diesen Regensituationen, da wo es trocken ist, ob das ein Keller ist, ob das ein Teppich ist, ob das ein Familienfest in Chile ist,
ob
es ein Polizist, was vorbeischaut und Interesse zeigt und sich kümmert oder man überlegt eine schlaue Lösung und wird eine gute Geschichte.
Ja, warum mir die gerade einfällt. Wir waren in Schottland unterwegs, es regnete nicht, aber in Schottland regnet ja öfter. Wir waren zu 8, hatten ein großes Zelt und der einzige Platz, das Zelt aufzustellen, war auf einem Waldweg. Es war die einzige flache Stelle. Und ich weiß gar nicht mehr, wer zuerst kam, der Förster oder die Polizei, also irgendeiner muss zuerst da gewesen sein und hat uns erzählt, dass wir da nicht zelten dürften.
Okay.
Und dann kam, ich glaube, zuerst war der Förster da und dann kam der Polizist und dann fragte der, and did you ask for permission? Und sagte, yes, sir, we asked for permission. Der wollte ja nicht die Antwort wissen. Und dann sagte, oh, that's all right. Und dann ist er wieder gegangen. Wir hatten ja nicht gesagt, er hat gesagt, wir dürfen hier nicht übernachten. Der hat ja nur gefragt, habt ihr nach Erlaubnis gefragt? Ja.
Yeah.
Ja, Sir, wir haben nach Erlaubnis gefragt.
Ja, manchmal.
Und der wollte nicht die Antwort wissen.
Ja, manchmal muss nur man die richtige Formulierung finden und dann verwendet, also wandelt sich.
Und dann auch ein netter Glücksmoment war, wir waren dann in Edinburgh ein paar Tage später und die Jugendherberge war voll.
Und
dann haben wir gesagt, wo immer sicher ist, Bank. Bank ist immer ganz sicher. Und die Bank of Scotland hat einen sehr schönen großen Park in Edinburgh. Mhm. Mit sehr schönen großen Bäumen. Selbst wenn es regnet, bleiben wir trocken. Also sind wir in dem Park der Bank of Scotland, haben unsere Schlafsäcke da unter die Bäume geschmissen. Es hat nicht geregnet in der Nacht. Und am nächsten Morgen kam einer der Bankangestellten, so gegen 7:30. Und wie die Engländer sind, die sind ja so, so extrem höflich. Der meinte, we've got opening times in about 30 minutes. Mhm. And thank you for choosing the Bank of Scotland for your overnight stay. Und I would appreciate really much, wenn wir keinen Müll liegen lassen würden und wenn wir
einfach. Danke, dass Sie uns ausgesucht haben für uns.
Schmeißt du dich doch weg.
Für eure Übernachtung.
Die Story ist doch jetzt wirklich auch schon fast, ich weiß nicht, Jahrzehnte her. Und weil der so cool war, habe ich mir die doch behalten. Und Bank of Scotland ist für mich heilig, weil der morgens so cool kam und gesagt, danke, dass ihr hier übernachtet habt und struppelt einfach das Gras wieder glatt und lasst nichts liegen und dann wünsche ich doch noch eine schöne Reise.
Das und ist wir doch, haben das ist eine doch, halbe Stunde.
Das ist doch, ja genau, und da hatte ich 5 vor, sondern eine halbe Stunde und es ist doch so grandios, oder? Da kann man sich doch 100 Jahre darüber freuen, über so eine Geschichte. Und die kann man sich nicht ausdenken.
Und so respektvoll.
Ja, super. Und der hätte ja auch der hätte uns ja auch einfach, wie auch immer man das nennen könnte, einfach vom Hof jagen können. Oder die Polizei anrufen oder was auch immer. Nee, aber das ist einfach, das ist dieses britische Understatement. Die sind halt so cool drauf. Zumindest viele. Also die ich ja kennengelernt habe. Und das sind so Sachen, du hattest gefragt, wie kommt man zu so einer Haltung, indem man die oft genug das Erleben wiederholt. Festzustellen, da gibt es einen anderen Weg, der irgendwie cooler funktioniert als dieser schwierige Weg. Und da wird man ja fast süchtig. Sie sagen, ich hätte doch gerne lieber die nettere Art wie die blöde.
Also wäre es quasi eine glückliche Haltung, in jeder schwierigen Situation sich selbst zu fragen, wie mache ich leichter? Wie mache ich es mir leichter in dieser konkreten, vielleicht schwierigen Situation, als ich mir schwerer mache?
Das hört sich jetzt vielleicht zynisch an, weil das bei manchen Menschen vielleicht komisch ankommt, aber glücklich sein ist grundsätzlich erstmal eine Entscheidung.
Ja.
Auch wenn das in manchen Lebenssituationen sich jetzt wirklich nicht danach anfühlt und bei allem Respekt, wo bei Leuten das eben gerade nicht leicht ist. Aber ich glaube, gerade deswegen ist die Frage, was sind denn da wieder auch für glückliche Momente drin? Und es gibt ja viele Leute, die es extrem schwer haben und ich will das jetzt auch nicht leicht reden. Aber grundsätzlich ist es erstmal, glaube ich, eine Entscheidung.
Und eine Übungssache vielleicht.
Viel.
Ja, ich muss daran denken, ich bin in der letzten Zeit, ich denke sehr viel über Frieden und Krieg natürlich nach. Und wir haben jetzt mit einem wunderschönen Team, das heißt Medienschmiede in Ulm, ein Projekt gestaltet. Das heißt Frieden schmieden. Mhm. Und meine Idee ist als Körpertherapeutin, dass wir können natürlich nicht ignorieren, alles, was in der Welt passiert. Aber mein Ansatz ist, dass...
Ja, ignorieren kann man das nicht.
Ja, aber ein bisschen Frieden für sich selbst muss man
schaffen.
In der Lage sein, schaffen zu können. Trotz aller Umstände. Und das passiert vor allem in eigenem Körper. Und meine Fragestellung ist, wie ist das möglich? Mit welchen Erfahrungen, Techniken, Ideen kann ich für meinen eigenen Körper, in meinem eigenen Körper, im Moment, in hier jetzt, diesen Frieden schaffen? Und Friede, wie wir wissen, hängt sehr intensiv, sehr eng mit Glück zusammen. Und da kann ich dir nur zustimmen. Jeder ist eigenes Glücksschmied.
Sagt man so, ja, stimmt auch.
Und
obwohl sich, da muss man mal aufpassen, dass es wirklich nicht zynisch klingt. Aber du hast gefragt, wie geht das? Aber wenn du zum Beispiel morgens wach wirst und du freust dich schon mal darüber, dass du überhaupt wach wirst, ist ja schon mal was. Man freut sich, dass man gesund ist. Oder zumindest stellenweise. Ich nehme jetzt mal das Beispiel von meinem Vater, der war vor Jahren krebskrank und hat sehr aufwendige Operationen, so Lymph Lymphdrüsen und Lymphknoten in den Beinen entfernt bekommen und hat jetzt so, was weiß ich, Elefantenbeine. Und dann sagt er, der wird jetzt im nächsten 89, da sagt er, du, besser dicke Beine wie tot. Der läuft sehr eingeschränkt, hat auch gesundheitliche Probleme, aber der freut sich über jeden Tag, wo er noch da ist, weil er hätte ja auch schief gehen können. Dann hätte er vielleicht jetzt keine dicken Beine, aber wäre dann nicht mehr da. Und das ist wieder immer relativ. Also wenn man morgens wach wird, ich könnte mich jetzt drüber ärgern, dass ich 3 Kilo zu viel wiege oder 5. Ich kann mich aber freuen, dass ich ansonsten noch relativ gut beieinander bin. Dass ich aufgewacht bin, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich gleich was zum Frühstücken habe, dass wahrscheinlich Geld auf dem Konto ist, dass ich irgendwelche Leute habe, die mich mögen oder dass ich Familie habe oder dass ich Freunde habe. Oder da kann ich mich grundsätzlich drüber freuen. Das mache ich tatsächlich jeden Morgen absichtlich.
Ja, das ist wahrscheinlich auch Übungssache, diese Dankbarkeit.
Das ist ein Ritual. Wenn der Wecker klingelt, fängt dieses Ritual an.
Genau, bei mir ist das Ritual das Lächeln.
Auch gut.
Also ich denke, nicht zu viel denken, erstmal lächeln. Und wenn ich das schaffe, dann...
Lächeln entspannt.
Genau, und dankbar sein. Ulrich, ich bin so dankbar für unser Gespräch. So viele Glücksmomente und Glücksgeschichten, zwar aus der gesamten Welt gefüllt.
Ja, stimmt, wir waren ziemlich weit unterwegs.
Und was ist unsere Fazit für unser Treffen? Und was würdest du sagen, was war das Wichtigste, das Glücklichste für dich?
Wegebedarf.
Also erstmal danke für das Interview und für die Chance, das so entspannt erzählen zu können. Das ist schon mal cool. Und das wird es auch so in diese Glücksmomente verpackt haben. Das ist ein sehr schöner Aspekt. Und sich immer mal wieder dessen bewusst zu werden, das ist uns ja, wie soll man sagen, wir sind ja, egal wie schwierig es manchmal ist, aber so ganz realistisch gesehen sind wir ja das obere Auge, der obere Rand des oberen Fettauges weltweit.
Ja.
Und auch wenn wir jetzt hier nur ein paar zig Millionen sind, aber weltweit haben wir sicher 8 Milliarden Menschen, denen es, egal unter welchen objektiven Kriterien, schlechter geht als uns. Und sich einfach darüber zu freuen, dass wir einen roten Reisepass haben, dass wir in 182 Länder ohne Visum reisen können, das weiß ich nicht, was wir alles haben. Sicherheit auf der Straße zumindest überwiegend und. Und ich glaube, dass so eine Grunddankbarkeit, dass es uns grundsätzlich gut geht, auch wenn es mal an der einen oder anderen Stelle, ist ja nicht so, dass ich keine Problemchen gehabt hätte im Leben oder wie auch immer, aber die lösen sich tatsächlich viel leichter. Ich glaube, Resilienz heißt das so auch im Summe, wenn man weiß, ich kann mich auf eine Erfahrung verlassen, nämlich, dass es immer weitergeht. Und dass ich genügend oft die Erfahrung gemacht habe, egal was kommt. Und wer meinen Podcast gehört hat, weiß, dass ich auch schwierigere Zeiten im Leben hatte. Aber dass, wenn man so ein ganzes Unternehmen mal gegen die Wand gefahren hat oder sonst irgendwas, oder nee, anderes, man hat das Unternehmen nicht an die Wand gefahren, sondern Vermögen, an der Börse verzockt, wie auch immer. Nicht mit 9-11 gerechnet. Das war ein sehr teurer Tag, 4,2 Millionen an einem Tag.
Das kann man da sagen. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Mitleid.
Ja, genau, was auch immer.
Eine neue Phase des Lebens.
Genau, wir starten als Millionär ins eine Jahr und kommen als Minusmillionär ins andere wieder an. Und wenn du plötzlich so denkst, okay, dafür bin ich jetzt fast 40 geworden und stehe jetzt mit minus 1,7 Millionen oder sag mal so viel Schulden da, dass man die in normalen Lebenszeiten gar nicht abarbeiten kann und kriegst trotzdem die Kurve wieder. Das lässt sich mit Fleiß alleine gar nicht machen. Das ist, braucht man schon gewisses Durchhaltevermögen, um sich da an der Stelle nicht die Kugel zu geben. Und trotzdem genau deswegen zu wissen, wenn ich die Vorerfahrung alle nicht gemacht hätte, zu sagen, du, was passiert denn? Man kommt doch immer weiter. Ich komme doch ganz mit nichts aus.
Mitgenommen.
Man wird mitgenommen.
Man braucht bahre Füße.
Ja, genau.
Auf dem Leben zu stehen und vielleicht das Wasser und die Grenze zu spüren zwischen Wasser, Erde, Sand und Luft.
Ein schönes Schlusswort.
Denken, okay, ich stehe mit meinen Füßen auf dem realen Boden und ich kann jeden Tag spüren, diese Erde und diesen Boden und das Wasser oder Gras, wenn ich gerade nicht am Meer bin. Und ich kann eigentlich jeden Tag jemanden berühren. und für jemanden vielleicht eine kleine, aber eine Glücksgeschichte werden. Wie du für mich heute. Vielen, vielen Dank.
Gerne, danke auch. Vielen Dank.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.